HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Ausgetretene Pfade und staubige Straßen führen durch das guatemaltekische Hochlanddorf Purula. Ein Mädchen in schmutzigen Jeans und einer traditionellen Bluse der Maya-Kultur zieht einen klappernden Holzwagen vorbei an kläffenden Hunden, breiten Schlaglöchern und tiefen Furchen. Auf ihrer Ladefläche liegen drei morsche Äste, die sie mit einer Axt zu Feuerholz kleinschlagen wird. Als das Mädchen am Grundstück ihrer Großmutter Sophia Todd-Ack vorbeikommt, achtet sie darauf, dass sich die Äste nicht in dem Stacheldraht verfangen, der ungebetene Gäste abhalten soll. Die 53-jährige Sophia Todd-Ack ist stolze Großmutter von 12 Enkelkindern. Als sie vor 23 Jahren Witwe wurde, war sie noch ausschließlich Mutter und Hausfrau. Damals kümmerte sie sich vor allem um ihre 6 Kinder. Nach dem Tod ihres Mannes lernte sie nach und nach ihre neue Unabhängigkeit wertzuschätzen. Sie ging öfter aus dem Haus und mit der Zeit übernahm sie Verantwortung in ihrer katholischen Kirchengemeinde. Vor allem will sie dazu beitragen, die Lebensbedingungen indigener Frauen im guatemaltekischen Hochland zu verbessern. Die hatten lange nicht die Möglichkeit, öffentlich ihre Meinung zu äußern. Doch das ändert sich langsam.
Schon von den Mädchen wird erwartet, dass sie zu Hause bleiben, um die Wäsche der Familie zu waschen und zu bügeln. Später sollen sie das Essen kochen und die Kinder erziehen. Aber ein solcher Zwang ist eine Verletzung der Rechte einer Frau.
Sophia selbst stammt aus dem Maya-Volk der Kekchi. Vor bald 20 Jahren hat sie die Aufgabe übernommen, den Zusammenhalt der verschiedenen Maya-Gruppen in Purula zu stärken. 10 Jahre später wurde sie als erste weibliche Abgeordnete in den Rat des Maya-Volkes der Achi gewählt. Heute ist sie die Vorsitzende des Rats.
Alle anderen Ratsmitglieder sind Männer. Für mich bedeutet das eine große Verantwortung. Ich muss sehr vorsichtig sein. Alles, was ich tue, wird genau beobachtet. Beim ersten Fehler werden sich viele gegen mich stellen.
Seit Generationen sind die Frauen in Purula daran gewöhnt, von Nachkommen europäischer Kolonisatoren ausgebeutet und misshandelt zu werden. Sophia leistet Widerstand gegen die Korruption vieler Provinzfunktionäre und die brutale Aggression einiger lokaler Großgrundbesitzer. Dabei wird sie von verschiedenen kirchlichen Organisationen unterstützt. In den Büros des Ökumenischen Rates der Kirchen im alten Zentrum von Guatemala-Stadt leitet der puerto-ricanische Pfarrer Ricardo Mayol das kontinentale christliche Netzwerk für den Frieden.
Schwester Sophia Todd-Ack hat viel Erfahrung im Kampf zur Verteidigung des Lebens. Sie beteiligt sich an mehreren Sozialkomitees der katholischen Kirche, engagiert sich aber auch als spirituelle Stimme der Maya-Religion. Sie bringt viel Kraft auf, um indigene Frauen zu stärken. Dafür muss sie einen hohen Preis zahlen. Frauen wie sie werden in Guatemala immer wieder hintergangen oder brutal misshandelt. Sie werden mit Todesdrohungen eingeschüchtert, manche werden ermordet oder gewaltsam entführt.
Sophia zeigt uns, dass auch wir Frauen uns beteiligen können. Sie ist eine Quelle der Inspiration, wenn es darum geht, Frauen zu stärken.
Amelia Garcia besitzt einen kleinen Gemischtwarenladen in der Nachbarschaft von Sophias Haus. In ihrem Verkaufsraum tauschen sich jeden Tag viele Maya-Frauen über die Neuigkeiten der Siedlung aus. Im Laufe der Jahre hat Amelia beobachtet, wie immer mehr junge Frauen den Mut aufbringen, sich gegen die Unterdrückung aufzulehnen.
Als ich noch jung war, gab es das nicht. Damals wären wir Mädchen gar nicht erst auf die Idee gekommen, eine eigene Meinung zu entwickeln. Heutzutage kommt es auch in Gemeindeversammlungen vor, dass sich junge Frauen zu Wort melden.
Amelia hat viele fröhliche Erinnerungen an ihre gemeinsame Jugend mit Sophia. Jetzt aber macht sie sich große Sorgen um die Sicherheit ihrer Freundin.
Sie bekommt nicht ausreichend Schutz. Das ist schlimm, schon viel zu viele Anführer unserer Gemeinde sind ermordet worden. Es gibt hier mächtige Personen, die nicht wollen, dass die Maya-Bevölkerung ihre Rechte verteidigt, ihr Land, den Wald und die Wasserquellen. Die Großgrundbesitzer haben die Autoritäten des Staates korrumpiert. Auf die Unterstützung der Polizei können wir Mayas nicht zählen.
Eines der zentralen Probleme der indigenen Gemeinden in der Provinz Alta Verapaz ist die Anerkennung ihrer Landrechte. Immer wieder kommt es zu gefährlichen Konflikten mit mächtigen Gutsbesitzern. Sophia sagt, sie habe sich an die Bedrohung gewöhnt. In ihrem kleinen Wohnzimmer stehen ein paar Gegenstände und Apparate, die sie schützen sollen.
Hier bewahre ich meine Heiligenfigur auf. Die Jungfrau von Guadeloupe. Daneben steht der Bildschirm einer Kameraanlage. Die hat mir eine internationale Organisation eingerichtet, weil ich schon so lange verfolgt werde. Seit ich mit der Menschenrechtsarbeit begonnen habe, bekomme ich immer wieder Morddrohungen.
Mit Hilfe der Kameras kann Sophia sehen, was vor dem Haus geschieht.
Es ist schon vorgekommen, dass Leute hier eingedrungen sind. Das zehrt dann schon an den Nerven. Ständig fühlt man sich beobachtet. Mal taucht hier ein Auto auf, mal dort.
Amelia redet ihrer Freundin ins Gewissen, die Gefährdung ernst zu nehmen. Wenn Sophia mal länger nicht in ihren Laden gekommen ist, ruft Amelia sie an.
Einige Familien aus dem Dorf wollen nichts mit ihr zu tun haben. Sie haben Angst vor Anschlägen. In dieser Gegend sind schon viele Leute ermordet worden. Manche sitzen im Gefängnis, weil sie sich gegen das Unrecht aufgelehnt haben. Sophias Gegner sind sehr rachsüchtig.
Der erste Landkampf, an dem sich Sophia beteiligt hat, war ein Konflikt mit einem Minenunternehmen. Nordamerikanische Ingenieure wollten untersuchen, ob im Boden der Umgebung von Purula wertvolle Metalle lagern. Doch ein großer Teil der indigenen Bevölkerung des guatemaltekischen Hochlands ist gegen die Ansiedlung solcher Bergbauprojekte. Als Repräsentant des Ökumenischen Rates der Kirchen kann Pastor Ricardo Mayol gut verstehen, weshalb die Menschen eine Verschmutzung des Grundwassers und die Zerstörung der Wälder fürchten.
Diese Gemeinden verstehen sich als Schutzbefohlene der Schöpfung. Mit ihrem friedvollen Widerstand gegen die Bergbauprojekte machen sie sich multinationale Konzerne zum Feind, die ausreichend Mittel haben, um sich die Unterstützung des Staates zu kaufen. Zudem stellen sich Frauen wie Sophia gegen die Interessen mächtiger guatemaltekischer Familien, die sich für Nachkommen der europäischen Kolonisatoren halten.
Trotz der Macht ihrer Gegner wird Sophia weiter ein Leben in Würde für alle Maya-Gemeinden einfordern. Damit macht sie sich nicht nur Feinde, sie bekommt auch Zuspruch. Am wichtigsten ist ihr die Unterstützung ihrer eigenen Kinder.
Seit Beginn meines Kampfes für die Menschenrechte ist meine älteste Tochter Victoria an meiner Seite. Sie erklärt mir Dokumente, die ich nicht verstehe. Ich bin ja nur 2 Jahre lang zur Schule gegangen.
Victoria ist selber Mutter von 3 Söhnen. Das erste Mal war sie im Alter von 14 Jahren schwanger. Rückblickend bedauert sie, wie ihr Leben verlaufen ist.
Ich bin 33 Jahre alt. Als ich geheiratet habe, war ich 14. Danach habe ich 15 Jahre lang Gewalt ertragen. Körperliche, emotionale und ökonomische Gewalt. Ich hatte Angst. Ich hatte Hunger.
In Guatemala ist es nicht außergewöhnlich, wenn sich Mädchen schon vor ihrem 15. Geburtstag mit deutlich älteren Männern zusammentun. In manchen Fällen werden sie von ihren Eltern gedrängt, in der Hoffnung, dass der neue Schwiegersohn helfen wird, einen Weg aus der extremen Armut herauszufinden. Sophia aber war von Anfang an dagegen, dass Victoria schon als Kind von zu Hause auszieht.
Leider ist es genau so gekommen, wie ich befürchtet habe. Sie hat lange unter häuslicher Gewalt gelitten. Erst nach vielen Jahren konnte ich sie endlich davon überzeugen, das brutale Leben mit diesem Mann hinter sich zu lassen. Ich habe ihr immer wieder gesagt, dass sie auch alleine für ihre Kinder sorgen kann. Jetzt unterstütze ich sie dabei und sie unterstützt mich.
Hallo.
Meist muss Sofia jeden Monat mehrfach mit öffentlichen Bussen in die nahegelegene Provinzhauptstadt Koban fahren, um an wichtigen Treffen und Konferenzen teilzunehmen. Oder sie fährt auch mal bis Guatemala-Stadt. Das kann gefährlich werden, gerade für eine Frau.
Die erste Methode der Repression ist immer sexuelle Gewalt. Die berüchtigten Gutsbesitzer beginnen mit ständiger Verfolgung, mit Vergewaltigungen. Das habe ich persönlich erlebt.
Pastor Ricardo Mayol hat mit vielen Maya-Frauen gesprochen, die glauben, dass es eine Verbindung gibt zwischen dem Schmerz der Mutter Erde und der Gewalt, die sie als Frauen erleiden.
Der Körper einer Frau ist wie das erste Stück Land, das es zu verteidigen gilt. Der Machismus und Paternalismus der Männer vergewaltigt die Körper der Frauen genauso wie den Körper der Natur. Dieser Gedanke gibt ihnen Kraft, trotz der Gefahr, für Mutter Erde zu kämpfen. Sie muss verteidigt werden, denn sie schenkt Leben.
Es ist hart. Eine Vergewaltigung ist eine Narbe, die nie heilt. In der Kultur der Mayas ist der weibliche Körper heilig. Niemand darf ihn anfassen, außer dem Ehemann. Eine Frau, die vergewaltigt worden ist, gilt als benutzt und wertlos. Ihr wird gesagt, niemand wird dich mehr haben wollen. Du bist verbraucht. Niemand wird dich lieb haben. Das ist das Schwerste für uns Frauen.
Während Victoria den Worten ihrer Mutter zuhört, färben sich ihre Augen rot.
Ich sage ihr immer wieder, jetzt reicht's, Mama. Das ist zu gefährlich. Aber sie antwortet mir, wenn sie mich töten, geht der Kampf trotzdem weiter. Wir sind viele. Ich bin nicht allein.
Victoria selbst hat schon als Jugendliche Leichen mit Folterspuren identifiziert. Die Körper einiger entführter Freunde ihrer Mutter sind nie wieder aufgetaucht. Trotz der Angst ist auch Victoria davon überzeugt, dass es sich lohnt, den Kampf weiterzuführen. Sie ist stolz auf ihre Mutter.
Wenn eine Frau wie sie mit lauter Stimme spricht, dann ist das für die Großgrundbesitzer wie ein Schlag ins Gesicht. Sie fürchten sich vor dem Tag, an dem sich die Mayas gegen sie auflehnen werden. Aber wenn es zudem noch eine indigene Frau ist, die an der Spitze der Bewegung steht, dann empfinden sie das als besonders schlimme Provokation. Die Männer merken, dass sich die Dinge ändern.
Ich gehe jetzt zum Markt. Das mache ich zweimal in der Woche. Diesmal begleiten Sie mich. Deshalb kommt sonst niemand mit. Ich muss immer aufpassen. Nicht, weil ich Angst hätte. Ich lasse mich nicht so leicht einschüchtern. Aber aufgepasst, Vorsicht. Der Schlamm auf der Straße ist tief.
Keine 200 Meter von Sofias Haus entfernt führt eine große asphaltierte Straße an Purula entlang. Bevor sie in ein Tuk-Tuk steigt, ein Kleintaxi mit drei Rädern, schaut sie sich misstrauisch um. Hinter ihr fährt ein Mann in einem grauen Auto davon.
Er hat Fotos von uns gemacht. Wann immer ich an diese Kreuzung komme, steht das graue Auto da. Das ist Teil der Einschüchterung. Mit sowas müssen die meisten Anführer der Gemeinde leben.
Weshalb wurde Sofia Todd-Ack noch immer nicht festgenommen, obwohl schon mehrere Haftbefehle gegen sie vorliegen? Zum einen dauert es in Guatemala oft Jahre, bevor sich die Polizei um die Durchsetzung eines Haftbefehls kümmert. Zum anderen vermutet Sofia,
wenn sie mich an einem öffentlichen Ort festnehmen, würden die Leute das nicht zulassen. Es könnte einen Aufstand geben, aber irgendwann werde ich ins Gefängnis kommen. No lo hacen estando yo aquí cerca, porque saben que la comunidad está cerca y tampoco dejaría. Es increíble cómo Don Tulio anda dando vueltas todavía, ¿verdad?
Während der Fahrt mit dem Tuk-Tuk blickt Sofia auf den Waldhang hinter den Dächern des Dorfes.
Bueno, Cristina.
Dort drüben in der Siedlung Rincón de Valentín lebte früher eine Kameradin. Sie heißt Cristina. Ihre Eltern waren ihr Leben lang Colonos, Feldarbeiter, die in einer Hütte auf dem Grundstück des Besitzers leben. Schon ihre Großeltern haben dort gewohnt.
Sus abuelos también.
Christina ist vor kurzem Mutter geworden. Das Baby trägt sie mit einem Tuch an ihren Oberkörper gebunden.
Mi papá era allí nació.
Ich wurde in Rincón de Valentín geboren, genauso wie mein Vater. Als er 13 Jahre alt war, fing er an, auf den Feldern zu arbeiten, ohne ein Gehalt zu bekommen. Der Gutsherr hat die Lebensleistung meines Vaters nie anerkannt. Am 19. Oktober 2021 hat er uns alle von seinem Land vertrieben. Wir haben uns aufgelehnt, aber er hat Haftbefehle gegen viele Leute erwirkt, auch gegen mich. Er sagt, wir würden sein Land besetzen, aber das ist nicht wahr. Wir haben immer dort gelebt und gearbeitet. Wir sind dort zur Welt gekommen.
Nachdem eine Hundertschaft Polizisten die 15 Familien der Siedlung vertrieben und ihre Hütten angezündet hatte, besaßen viele nur noch die Kleider, die sie am Körper trugen.
Unsere Hütte ist verbrannt. Unsere Aussaat wurde zerstört, der Kopfsalat, die Maispflanzen, die Bohnen. Wir haben die Zerstörung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, aber dort wollte niemand mit uns reden. Jetzt leben wir auf der Straße. Wir haben keinen Ort zum Leben, keinen Acker zum Ernten. Wir haben gerade mal genug für ein wenig Brot.
Sophia bestätigt, dass der Gutsherr weiterhin jeden bedroht und verfolgt, der versucht, sich dem Land zu nähern.
Einer seiner Söhne hat eine Frau der Siedlung vergewaltigt. Christina hatte den Mut, sich zu wehren, Unterstützung zu suchen, eine starke Frau zu sein. Aber der Weg ist hart. Christina wurde festgenommen.
Erst am Tag des Verfahrens erfuhr die damals schwangere Frau, was ihr vorgeworfen wurde. Es gab 5 Anklagepunkte. Der Richter wies alle zurück, aus Mangel an Beweisen. Doch da hatte Christina bereits 48 Tage im Gefängnis verbracht.
Viele der Frauen im Gefängnis sind sehr brutal. Sie haben Geld von mir verlangt. Ich habe ihnen gesagt, dass ich arm bin und schwanger, dass sie mich bitte entschuldigen, dass sie mich bitte nicht schlagen. Meine Eltern mussten sich Geld leihen, um einen Anwalt zu bezahlen. Den Kredit zahle ich noch immer ab.
Auf dem Markt kauft Sophia Gemüse, Brot und Obst. Die Hochlandgemeinden von Alta Verapaz müssen auch deshalb so häufig um ihr Land streiten, weil viele Maya-Familien den Grund und Boden, auf dem sie leben, nicht als Privatbesitz registrieren lassen. Sie vermessen ihn nicht, sie dokumentieren ihn nicht, sie verkaufen ihn nicht. Die Bräuche der indigenen Völker im Umgang mit Land sind andere. Genau das nutzen viele Großgrundbesitzer aus.
Ein Mann kommt in die Gemeinde und sagt, schau her, in meinem Dokument steht, dass ich so viele Quadratmeter habe. Dann fragt er, und du? Wo liegt die Grenze deines Landes? Der andere sagt, das weiß ich nicht. Wie, das weißt du nicht? Wo sind denn deine Dokumente? Wir haben keine Dokumente. All dies Land von dort drüben bis da hinten gehört unserer Gemeinde. Aber wir haben keine Dokumente.
Als nächstes schaut der Mann, wo es Wasserquellen gibt. Dann verschwindet er wieder. Die Gemeinde weiß nicht, dass er einen Notar zum Besitzregister geschickt hat. Falls das Land noch nicht registriert ist, forschen korrupte Bürokraten gar nicht erst nach, ob Menschen dort leben. Niemand sucht nach historischen Urkunden aus vergangenen Jahrhunderten. Der Mann lässt ein wenig Geld springen, um den Prozess zu beschleunigen, und bekommt schon bald ein Dokument ausgehändigt, auf dem steht, dass er von nun an der legale Besitzer des Landes ist.
Hallo, todo bien? Ah, ¿dónde andaba pues? Ah, ahí está cerca. Ah, bueno. Yo solo voy a tragar algo y subo. Qué tiempos. Todavía estoy en casa.
Mein Name ist Rodrigo Cacao Cal. Ich bin hier in Purulá aufgewachsen. Schon unsere Großeltern haben hier auf diesem Land gelebt. Sie haben es an niemanden verkauft. Aber dann ist ein Mann aus der Stadt gekommen und hat sich ein großes Stück Land genommen. Dann immer mehr, bis er auf das Land eines anderen Großgrundbesitzers gestoßen ist. Deshalb sind wir zu Doña Sofia gegangen. Wir haben sie gebeten, uns zu helfen. Wir wissen, dass dieser Mann unser Land gestohlen hat.
Mehr als einmal hat Sophia erlebt, wie schockiert die Bewohner eines Stück Landes auf eine solche Nachricht reagiert haben.
Plötzlich kommt der Mann zurück mit einem Blatt Papier und sagt, das Land ist jetzt meins. Und wer sagt, dass es dir gehört? Das Besitzregister. Es ist auf meinen Namen eingetragen. Sieh her, dieses Dokument ist unterschrieben und hat einen Stempel. Das Land ist meins.
Viele indigene Völker der Welt glauben nicht, dass ein Mensch Land besitzen kann. Ihrer Vorstellung nach erlaubt die Mutter Erde den Menschen eine Weile lang, sie zu nutzen. Wenn dann eine Person stirbt, wird sie im Boden begraben. Der Mensch wird selbst wieder zu Erde, die weiterlebt. Das glaubt auch Rodrigo Cacao.
Früher waren wir wie eingesperrt. Die Armen konnten nicht einfach gehen, wohin sie wollten. Wir hatten keine Rechte. Die Gutsherren ließen uns nicht weg. Gott sei Dank gibt es jetzt ein Gesetz, das uns unterstützt. Früher lebten wir unter den Füßen der Gutsbesitzer. Wenn sie wollten, haben sie uns getötet. Deshalb hatten unsere Eltern Angst und haben nichts gemacht. Nur die Reichen hatten das Recht, Land zu besitzen. Aber heute kämpfen wir darum, dass die Landrechte unserer Großeltern anerkannt werden.
70
Für Sophia war es nicht leicht, das Konzept des Privatbesitzes zu verstehen. Im Laufe der Jahre hat sie viele Erfahrungen gesammelt, Kurse besucht und mit zahlreichen Leuten darüber gesprochen, wie es möglich sein kann, dass ein einziger Mensch riesige Flächen Land besitzt, auf denen mehrere Dörfer Platz finden könnten. Heute ist sie überzeugt, dass sich die Mayas auf dieses Konzept einlassen müssen. Nur so können sie ihre Rechte verteidigen.
Wir müssen die Mutter Erde schützen. Gott hat sie uns als Heimat gegeben, nicht um sie zu zerstören, sondern um sie zu pflegen.
Für Pastor Ricardo Mayol ist es eine christliche Aufgabe der Kirchen, den Kampf von Frauen wie Sophia Totac zu unterstützen.
Das Evangelium macht frei. Jesu Botschaft stärkt Frauen wie Sophia. Sie sollen eine Rolle als Protagonistinnen des Kampfes übernehmen und die Dorfgemeinschaft zusammenführen. Sie vereinen Kräfte, um sich gemeinsam an Gottes Projekt der Bewahrung der Schöpfung zu beteiligen.
Auf einer Gemeindeversammlung erklärt Sophia einmal mehr geduldig, wie wichtig es ist, dass die Familien ihr Land registrieren lassen. Sie hat Kontakte zu Notaren und Geografinnen geknüpft, zu Landvermessern und Journalistinnen, sogar zu Historikern, die in alten Archiven vergebte Dokumente aufstöbern. Kirchliche Organisationen und Menschenrechtsgruppen helfen mit Spendengeldern und Sicherheitsmaßnahmen. Dieses Netzwerk hat schon einige Male dazu beigetragen, komplizierte Landkonflikte zu lösen.
70 Familias? 2 Jahre exakt?
Keine 2 Kilometer vom Marktplatz entfernt besucht Sophia die Siedlung Nueva Esperanza, Neue Hoffnung. Vor 2 Jahren haben dort rund 60 Familien provisorische Hütten gebaut.
Ich bin Angelina Saui, 50 Jahre alt. Ich kämpfe um dieses Land. Wir sind hierher gekommen, weil wir sonst keinen Ort zum Leben haben. Dank der Erde haben wir Nahrung für die Kinder. Hier können wir Mais und Bohnen anbauen. Für die Aussaat brauchen wir das Land. Doña Sophia hat vielen Leuten geholfen. Sie kämpft für uns. Sie ist sehr mutig. Ich könnte das nicht. Aber ich habe auch keine Ausbildung. Ich habe nichts gelernt.
Diese Gemeinde will in Frieden auf dem Land leben, das ihren Großeltern gehört hat. Es existieren Dokumente aus dem Jahr 1807, in denen steht, dass unsere Vorfahren hier gelebt haben, auf einem Stück Land, das damals den Namen trug, Gebiet der Indios aus Purula. Wir haben eine Untersuchung durchführen lassen mit einer juristischen und historischen Analyse. So können wir nachweisen, dass diese Familien ein Recht auf das Land haben. Daraufhin begann im Jahr 2019 die Unterdrückung durch die Gutsherren.
Als wir hierher gekommen sind, haben wir erkannt, dass Doña Sofia eine wirkliche Kämpferin ist. Sie ist uns ein Vorbild. Sie riskiert ihr Leben, damit wir eines Tages ungestört auf diesem Land wohnen können. Deshalb beten wir für sie.
Die Zeit ist gekommen, dass wir Frauen lernen, Entscheidungen zu treffen. Wir können die Dinge anders machen als die Männer. Die mächtigen Großgrundbesitzer werden versuchen, uns einzuschüchtern. Aber wir dürfen keine Angst haben. Wenn sie mich wirklich hätten töten wollen, dann hätten sie das schon vor Jahren getan. Jetzt ist es an uns, die Verfolgung zu beenden. Unsere Töchter sollen in einer besseren Zukunft für Frauen leben können. El futuro mejor para las mujeres.